Kunst- und Kulturschaffende haben oft die Chance, mit ihren Arbeiten Menschen auch außerhalb von politischen Zusammenhängen und Kontexten zu erreichen und sie zu einer intensiven, wenn auch zeitlich begrenzten, Auseinandersetzung mit ihren Themen zu bewegen. Vor welchen Herausforderungen stehen Sie dabei, wenn es um die Erinnerung an Ereignisse wie Hoyerswerda 1991 oder Rostock 1992 geht? Welche Auswirkungen hat die Notwendigkeit, KäuferInnen und FürderInnen für ihre Werke zu finden? Wie ist in diesem Zusammenhang der Film »Wir sind jung, wir sind stark« zu bewerten, der zwar breit rezipiert, aber auch heftig kritisiert wurde? Darüber hinaus wird der NSU ein Thema in Film und Kultur werden. Die ARD verfilmt die Geschichte der rechten Terrorgruppe. Was ist von dem Film zu erwarten? Die Journalistin und Dokumentarfilmerin Julia Oelkers von Can't Be Silent beschäftigt sich bereits seit Jahren mit den Themen Rassismus, Flucht sowie Migration. Sie begleitete die Entwicklungen in Hoyerswerda nach dem rassistischen Pogrom von 1991 über mehrere Jahre mit der Kamera und veröffentlichte unter anderem im Jahr 1992 ein Gespräch mit einem mosambikanischen Vertragsarbeiter, der als direkter Betroffener seine Erlebnisse in Hoyerswerda 1991 schilderte. Im Jahr 2011 reiste die Berlinerin mit drei ehemaligen Vertragsarbeitern und einem Kamerateam erneut in die sächsische Kleinstadt. Dan T. Nguyen ist Theaterschauspieler und Regisseur, er lebt in Hamburg. Im vergangenen Jahr führte der freie Künstler Regie beim Stück Sonnenblumenhaus, welches auch als Hörspiel umgesetzt wurde. Das Theaterstück dokumentiert das rassistische Pogrom von Rostock 1992 und verarbeitet die Sicht der belagerten Menschen, heißt es in einer Beschreibung zum Stück. Ein transnationales Team geht auf die Suche nach Zeitzeugen und befragt sie nach ihrer Version der Geschichte. Diese Veranstaltung fand statt am 12. September in der Galerie KUB in Leipzig. Im Rahmen des Gedenkkongress 2015 NSU-Gedenken im Kontext bisheriger Gedenk- und Erinnerungspolitik nichtstaatliche Gruppen an Rechte, Morde und Gewalttaten.
Genau, dann herzlich willkommen hier zur Veranstaltung filmische und künstlerische Auseinandersetzung mit Gedenken und Erinnerung an Rechte, Morde und Gewalttaten, Chancen und Widersprüche. Hier können wir jetzt Julia und dann T begrüßen. In der folgenden Veranstaltung geht es jetzt um politische Dimensionen von Gedenk- und Erinnerungspolitik, aber auch um künstlerische Dimensionen an Gedenk- und Erinnerungspolitik bei Menschen, Gruppen, Initiativen, die sich aus einer künstlerisch-journalistischen, filmischen Perspektive eben Themen nähern, mit denen wir uns jetzt bei den vergangenen Veranstaltungen heute vor allem eben aus der Perspektive politischer Initiativen befasst haben, jetzt eben eher der Blick Richtung Kunst und Kultur. Wir haben deshalb auch mal eine Location gewählt, jetzt die eher den Leuten, die in Leipzig politisch aktiv sind, die vielleicht nicht so geläufig ist, hier eben die Galerie KUB, und wollen jetzt eben zum einen rund um das Genre Dokumentarfilm und darüber hinaus auch über ein Theaterstück uns unterhalten. Und bevor wir anfangen, würde ich euch bitten, euch einfach kurz vorzustellen, eure Arbeiten, was ihr so macht und was euch so umtreibt. Julia, kannst anfangen.
Ja, ohne Mikro, oder? Ist laut genug? Genau, okay. Ja, also ich heiße Julia Oelkers, bin Dokumentarfilmregisseurin und Journalistin und zumindest meine politische Arbeit beschäftigt sich seit im Grunde spätestens seit den Angriffen und Pogromen in Hoyerswerda 91 dreht es sich irgendwie um Rassismus, Migration und rassistische Gewalt, weil das damals, glaube ich, wie so viele ein prägendes Erlebnis war, wo wir alle nicht dachten, dass wir in einem Land leben, in dem das möglich ist. Der letzte größere Film, den ich gemacht habe, war Can't Be Silent. Das ging über eine Band, in der Flüchtlinge spielen, die auch im Kino lief. Und ich arbeite sonst fürs Fernsehen und mache da auch einfach Zeitgeschichte und Kultur. Und ja, das ist halt ein Job.
Ja. Ganz kurz zum Tod, werde ich vielleicht noch kurz umdrehen lassen, aber ich finde, das, was Sie auch nehmen, macht den Film, die sind sicher eigentlich auch die Einzige.
Also das ist aus. Das ist
halt ein bisschen
einfach. Das ist aus und hier ist so ein Raummikro. Ja. Okay, dann, Thi, wir haben dich ja eingeladen. Du hast ein Theaterstück erstellt, Sonnenblumenhaus. Daraus ist auch ein Hörspiel entstanden, was wir sehr spannend fanden. Und auch an dich die Frage, was machst du darüber hinaus auf dem Gebiet?
Okay, also ich bin Dan-Ti Nguyen, ich bin freier Theaterschaffender, Regisseur, Schauspieler und Sänger in Hamburg. Ich mache das schon seit einigen Jahren und habe mit dieser Produktion Sonnenblumenhaus mich besonders beschäftigt mit den Ausschreitungen, dem Pogrom von Rostock-Lichtenhagen 1992. Ganz besonders aus der Perspektive der Überlebenden, die Leute, die in dem Haus gefangen waren. Ja, genau, und da werden wir bestimmt später noch mal drüber sprechen. Und was für mich immer sehr interessant ist, ist diese Perspektive. Oftmals habe ich das Gefühl, besonders nicht nur in der politischen Arbeit, sondern auch in der künstlerischen Arbeit, dass viele Künstlerinnen und Künstler, sehr viele Leute, die politisch aktiv sind, für sogenannte Migrantinnen sprechen und gar nicht ihre Version der Geschichte kennen und dadurch kann gar nicht meiner Meinung nach die Komplexität dieser ganzen Geschichten aufgearbeitet werden.
Okay, genau. Wir würden jetzt nochmal, du hast ja schon gerade angefangen, wir kommen da gleich nochmal drauf zu sprechen, über konkrete Projekte von euch sprechen, wie wir bei dir vor allem zu Hörstörder, bei dir zu dem Sonnenblumenhausstück und dann nochmal auf einer bisschen abstrakteren Ebene eben zum Verhältnis Politik, Kunst und Kultur im Zusammenhang mit dem Thema des Kongresses zu sprechen kommen. Und danach würde ich gern über einige aktuelle Produktionen, die es schon gibt oder die gerade in Arbeit sind, zu Themen wie NSU und Rostock-Lichtenhagen mit euch nochmal sprechen, so und mit der Kritik auseinandersetzen, die es eben zu diesen Stücken gab oder was ihr davon haltet, was da jetzt bald entstehen wird im Kontext von NSU. Und danach für euch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Also sammelt eure Fragen so, wir werden da am Ende drauf zu sprechen kommen. Genau, du hast gerade schon ein paar Worte gesagt zu dem Sonnenblumenhaus-Theaterstück. Ich würde kurz den Trailer zeigen, okay. So, und dann kannst du noch mal ein paar Worte dazu sagen. Genau, so viel hat man jetzt da nicht mitbekommen von den Inhalten aus dem Trailer. Vielleicht kannst du kurz sagen, um was geht es in dem Stück? Du hast gerade schon angerissen, welche Perspektiven dort beleuchtet werden, welche Charaktere gibt es dort zu sehen und vielleicht auch nochmal, es gibt ja die Hörspielversion, vielleicht wie das nochmal zustande gekommen ist.
Also ich kann vielleicht erzählen, wie das überhaupt das gesamte Projekt entstanden ist. Das ist vor 3 Jahren passiert, dass ein Kollege von mir, Irakles Panayotopoulos und ich, wir saßen zusammen und wollten eigentlich über etwas völlig anderes was machen. Und zwar wollten wir etwas über menschlichen Wahnsinn machen. Eine Theaterperformance. Und dann haben wir gesucht und relativ schnell kam Rostock-Lichtenhagen hoch. Und als wir die Dokumentation uns angeschaut haben, ist uns aufgefallen, dass eigentlich über die Sicht der Leute, die in diesem Haus gefangen waren, kaum etwas gezeigt worden ist. Sie teilweise als Opfer stilisiert haben. Also zu sagen so, ja, die armen Vietnamesen, die armen Roma und alles Mögliche. Gleichzeitig haben wir uns die Frage gestellt, komisch, es sind die größten Ausschreitungen der deutschen Nachkriegsgeschichte, rassistisches Pogrom. Warum ist niemand gestorben? Und wenn es wirklich, also wenn wirklich diese Menschen da in diesem Haus waren und dann sozusagen gewartet haben, bis die Nazis hochgekommen wären und alles Mögliche, niemand hat ja geholfen, warum ist niemand gestorben? Und dann fing es an, dass wir uns auf die Suche gemacht haben. Wir sind dann durch Deutschland gereist und haben Menschen interviewt, was sie da erlebt haben. Und es kam heraus, dass wir ihre gesamte Lebensgeschichte dann aufgezeichnet haben. Diese Interviews haben wir dann komplett transkribiert. Also, und ja, dann haben wir aus diesen Transkriptionen von Interviews ein Theaterstück hergestellt, welche die nicht letztendlich dann doch nicht nur das Sonnenblumenhaus zeigen, sondern auch die komplette Lebensgeschichte von Vietnamkrieg zu die Situation der Vertragsarbeiter in der DDR, die ersten rassistischen Übergriffe, rostocklichen Haaren und was im Anschluss passiert ist. Genau.
Okay, auf der Website Heimatkunde, im demigrationspolitischen Portal der Böll-Stiftung, hast du ja geschrieben, dass deine Eltern eben auch aus Vietnam als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind und dass du dich in Deutschland auch immer mit Rassismus auseinandersetzen solltest und dass das eigentlich bis heute auch so ist. Und da wäre meine Frage, welchen Einfluss das Ganze auf deine Arbeit am Stück Sonnenblumenhaus hatte. Und genau.
Da kann ich nämlich genau da einschreiten, weil es ist so, die Leute, die im Sonnenblumenhaus waren, waren keine Geflüchteten. Das waren Vertragsarbeiter. Es gibt in Deutschland zwei große vietnamesische Communities. Einmal die in der ehemaligen Westdeutschland, die Boat People, das ist meine Familie und unter anderem und die Vertragsarbeiter in der ehemaligen DDR. Und das sind auch verschiedene Geschichten und ich finde, dass es sehr, sehr wichtig ist, das zu erzählen, weil ansonsten vermischen wir hier ein paar Dinge. Und außerdem ist es auch sehr, sehr wichtig, auch zu erklären, dass die ehemaligen Geflüchteten und die ehemaligen Vertragsarbeiter so gut wie gar keinen Kontakt zueinander haben, die verschiedenen Communities. Es besteht eigentlich ein interner Kampf, ein interner Krieg zwischen den beiden. Und das war auch ein ganz großes Problem bei der Arbeit, bei unserem Stück. Und zwar, wir haben es in Hamburg aufgeführt, da war die Premiere. Wir hatten keinerlei Unterstützung der vietnamesischen Community aus Westdeutschland zu Beginn gehabt, weil es darum ging, ihr beschäftigt euch mit den ehemaligen Vertragsarbeitern, das sind die Sozialisten, das sind die Kommunisten, das sind unsere ehemaligen Mörder und damit wollen wir nichts damit zu tun haben. Und eigentlich hat mich das gerade erst interessiert. Es hat mich interessiert, weil ich finde eigentlich diesen Hass zwischen den verschiedenen Communities ziemlich Banane.
Ja. Ja, okay. Ja, also ich bin selbst aus Hoyerswerda-Sohn, wir hatten uns auch viel mit dem rassistischen Pogrom dort auseinandergesetzt und das ist mir auf jeden Fall neu, dass es da quasi so einen Streit zwischen innerhalb der Community gibt.
Ja, es ist so, und wie ist es mich, es ist, was das mich bewegt hat, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Natürlich, Rassismus gibt es, gab es im ehemaligen Westdeutschland und diese Geschichte ist nicht aufgearbeitet. Das haben wir heute, wir haben sehr viele Vorträge heute gehört, aber genauso auch in der ehemaligen DDR. Dieser Mythos, es hätte das in der DDR nicht gegeben, das kann ich hier so nicht stehen lassen.
Da ein Verweis zu einer spannenden Podiumsdiskussion aufgenommen im vergangenen Jahr auf der Website von Pogrom 91. Da wurde das nämlich genau diskutiert. Rassismus in der DDR. Gab es auch die Kritik, dass das beim Kongress ein bisschen untergegangen ist. Liegt einfach daran, dass wir sowohl in Leipzig als auch im vergangenen Jahr in Hoyerswerda Veranstaltungen dazu hatten. Für den Kongress vielleicht im nächsten Jahr Anschlussveranstaltung ist das wieder ein Thema auf jeden Fall. Du bist ja freischaffender Künstler und meine Frage als nächstes wäre, in welcher Rolle du dich bei einem Stück wie Sonnenblumenhaus siehst, weil du hast ja zum einen künstlerischen Anspruch an deine Arbeit und zum anderen kann man ja sagen, dass das Ganze ein politisches Theaterstück ist. Und meine Frage ist, hast du ein Problem damit, wenn man sagt, das ist politisches Theater, relativiert das für dich den künstlerischen Anspruch? Und die nächste Frage hat sicher damit zu tun, ob du eine konkrete politische Motivation hattest und eine Botschaft, die du mit dem Stück transportieren wolltest, oder ob es dir eher eben um eine künstlerische Auseinandersetzung ging.
Vielleicht, also ich verstehe mich, also ich, schwierige Frage. ich denke, eher erstmal die Unterscheidung zwischen angeblich Kunst und Politik und alles Mögliche, finde ich bescheuert. Ich glaube, wir als Menschen können, egal was wir tun, uns dem Politischen nicht entreißen. Wenn wir wegschauen und nicht hinschauen, ist es genauso politisch, wie wenn wir hineingehen. Also so dahingehend sehe ich jede Form von Kunst bewusst oder unbewusst in einen politischen Kontext. Deswegen sehe ich das auch, wenn jemand sagt, das ist politisches Theater, und ich kenne den Vorwurf, den habe ich auch tausendmal gehört, wo gesagt wird, dass das ja dann keine Kunst mehr, weil es dann irgendwie politisch ist irgendwie, ich weiß nicht, ich kann dann, ich verstehe dieses Verständnis nicht, dass man sich so weg vom politischen Entfernen glaubt und glaubt, man hätte nichts mit Gesellschaft oder so zu tun. Was war da noch?
Ob du eine konkrete politische Botschaft hattest, die du da vermitteln willst, oder ob es dir eher um eine künstlerische Aufarbeitung ging?
Also im ersten Prozess ist mir aufgefallen, dass ich eventuell etwas Politisches sagen möchte. Und zwar ist es so, manchmal, wenn man so ein Konzept macht, dann hat man eine ganz große Idee. Wir hatten auch eine völlig super Idee gehabt, die dann überhaupt nicht funktioniert. Und dann haben wir dann uns entschieden, die Geschichten zu erzählen. Einfach so, wie sie, diese Menschen das erzählen. Dass ich mich als Regisseur so gut wie möglich zurückziehe. Und so wenig wie möglich, und das ist eigentlich fast unmöglich, wenn man natürlich, wenn man Künstler ist, man ist irgendwie mit seiner eigenen persönlichen Brille da drin. So wenig wie möglich wollte ich drin sein. Was ich aber herausgefunden habe, ist, während der Arbeit des Stückes, die Menschen, die mir ihre Geschichte anvertraut haben, haben gesagt, gut, dass du kommst, denn wir wollen nicht mehr mit weißen Journalisten sprechen, weil wir sind in unserem Leben entweder falsch zitiert worden, im falschen Kontext dargestellt worden oder missbraucht worden in anderen Dokumentationen, wo wir gar nicht irgendwie nichts mit damit zu tun haben. Die haben mir die Geschichte gegeben, das wusste ich gar nicht, als ich angefangen habe, dass das vielleicht von Vorteil sein könnte. Die haben mir die Geschichte gegeben, weil sie gesagt haben, du bist die zweite Generation. Wir geben es nicht der deutschen Bevölkerung als solche, sondern besonders dir als zweite Generation, damit unsere Geschichten nicht vergessen werden. Und für mich war der Grund, das ist nicht nur mit der Community zu teilen, sondern natürlich auch mit der gesamten Gesellschaft. Alles, was man, die ganzen Erfahrungen, das ganze Wissen. Also dahingehend ist das vielleicht das Politische, was für mich da ist. Für mich ist es sehr wichtig, dieses Wissen zu teilen, auch auf künstlerische Art und Weise.
Okay. Genau, dann Julia, einige Fragen noch an dich, bevor wir dann zusammen ein paar Themen noch diskutieren möchten. Du arbeitest ja jetzt nicht nur im politischen Dokumentarfilm, hast ganz verschiedene Bereiche. Hast ja aber schon gesagt, dein Schwerpunkt ist Hoyerswerda. Da auch der Hintergrund, warum wir dich hier eingeladen haben, weil ich mit anderen Leuten auch in Hoyerswerda aktiv bin und war, im Zusammenhang auch mit dem rassistischen Pogrom von 1991. Und das hat aber einfach damit zu tun, dass wir dort aufgewachsen sind und da irgendwie dann doch so eine Bindung da ist. Du selbst bist nicht aus der Region, kommst aber immer wieder dorthin und begleitest die Entwicklung dort schon einige Jahre mit der Kamera vor Ort. Und meine Frage ist dazu, was ist deine Motivation, warum Hoyerswerda und genau, wie kommt es dazu, dass du so viele Jahre dort immer wieder hinfährst?
Also das gab ja eine ganz lange Zeit, da war ich überhaupt nicht da. Also es gab irgendwie diesen Film, das war damit der erste Film, an dem ich als Studentin damals noch mitgearbeitet habe. Das war über einen Mosambikaner, der damals in dem Wohnheim wohnte und das als erstes angegriffen wurde und die dann da aus der Stadt getrieben wurden. Jemand, der da auch als Vertragsarbeiter schon, die haben alle schon 10 Jahre da gewohnt, das waren keine Flüchtlinge, die da neu waren. Der hat rausgeguckt und kannte die Leute und der wusste, das ist mein Nachbar, das ist mein Arbeitskollege. Das hat mich einfach sehr berührt und ich habe dann immer eigentlich überlegt, seine Geschichte wieder weiter zu erzählen. Wir haben ja, es war da nicht betreten, also danach, das war, die Migranten waren weg und für uns war das in den 90er Jahren eher so ein Bereich, den man gar nicht bedienen kann, man nicht, das ist eine rechte Hegemonie, die da vorherrscht, das kann man gar nicht betreten, selbst nicht, wenn man weiß, dass wenn man ein bisschen anders aussieht. Also war ich lange Jahre nicht da, aber dann gab es die Möglichkeit, wir haben den Kontakt immer noch zu Manuel gehabt. Der ist zurückgegangen nach Mosambik Mitte der 90er Jahre. Und es gab dann im Grunde die Möglichkeit, mit ihm zusammen anlässlich des 20. Jahrestages, also 2011, zurückzukommen. Und das haben wir dann im Grunde erst gemacht. Also wir sind dann, der wurde eingeladen zu einer Veranstaltung als Referent, ist dann nach Deutschland gekommen. Wir wussten, dass wir immer seine Geschichte weitererzählen wollen und haben ihn gefragt, weil wir gar nicht wussten, ob er das will, willst du nochmal nach Hoyerswerda fahren, dann können wir dich begleiten. Und er hat sich eigentlich gefreut, weil er hat nicht nur die Erinnerung an das Pogrom da, der hat 10 Jahre dort gelebt und das war seine Jugend und das war auch eine gute Zeit für ihn. Und er hat sich gefreut, eigentlich zurückzukommen und zu gucken, was aus der Region geworden ist. Und das haben wir begleitet und da haben wir jetzt auch gleich noch einen Ausschnitt, wie das rausging sozusagen.
Genau, weil wir wurden nämlich im Zuge der Organisation des Kongresses ja auch immer wieder gefragt, ob es jetzt in Zeiten von Heidenau, Pegida, Brandanschlägen auf Flüchtlingsheimen und so weiter, wirklich der richtige Zeitpunkt ist, sich hier mit Gedenk- und Erinnerungspolitik, also mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Und wir fanden irgendwie die Sachen von dir, gerade diese Geschichten im Zuge des 20. Jahrestages, wichtig, weil die halt sehr deutlich zeigen, wie eben die Aufarbeitung von Geschichte mit der Situation in der Gegenwart und der Darstellung und Konfrontation mit dem aktuellen Zustand von Gesellschaft, wie das doch zusammenkommt. Genau, du hast es gerade schon gesagt, da würden wir jetzt einen kleinen Ausschnitt von zeigen und dann danach kannst du gerne noch mal ein paar Worte zu sagen, was man dort sieht. Oder willst du erst was dazu sagen?
Nee, also wie gesagt, er war dann nach 20 Jahren das erste Mal wieder da und wir fahren in die Stadt, die sich auf diesen 20. Jahrestag vorbereitet sozusagen. Es waren noch zwei, da kommen noch zwei Leute, auch zwei Afrikaner vor, das waren welche, die damals als Flüchtlinge dort waren. Also keine Mosambikaner, sondern aus Ghana, die als Asylbewerber damals in der zweiten Welle sozusagen in dem nächsten Haus, das angegriffen wurde, gelebt haben.
Bergauf? Nee, ich glaube, ich muss hier rum.
Nun, wir wurden ja im vergangenen Jahr als Ort der Vielfalt ausgezeichnet durch die Bundesregierung und da haben wir uns gesagt, also da müssen wir auch das andere Bild von Hoyerswerda auch zeigen. Wir müssen uns natürlich aber auch der Geschichte stellen und deswegen haben wir gesagt, die Orange Box, das wäre der richtige Ort, um eine Ausstellung zu bringen über die Ereignisse und einen Ort zu schaffen, wo man auch darüber nachdenken kann, reflektieren, ob man mit der Ausstellung zufrieden ist, ob man sie anders haben wollte oder Aussagen vielleicht nicht richtig sind. Und deswegen haben wir gesagt, ganz einfach, die Fotos von damals und die Polizeiberichte. So. Dann sind hier nochmal eine Chronologie, so ähnlich wie die Ausstellung der Ereignisse vom Herbst 91. Denn die ganze Veranstaltung, ich habe ja dieses Jahr zum Jahr der Vielfalt aufgerufen, zum Neujahrsempfang, habe ich gesagt, wir müssen uns dem Problem stellen, aber nicht nur im September, sondern das ganze Jahr. Aber hier habe ich noch was Besonderes. Das würde ich Ihnen gerne mitgeben. Das ist eine DVD, aha, wird morgen auch nochmal aufgeführt zum Start. Das heißt Lust auf Hoyerswerda. Das ist eine Zeitreise durch 100 Jahre Stadtgeschichte.
Danke Ihnen, dass Sie Zeit gehabt haben, einen Ort zu errichten, dass sowas werde Leute, viele Leute das sehen und vielleicht werde eine Änderung kommt. Mhm. Aber unsere Bitte ist, dass in der, wo der Heim ist, wir wollten Sie bitten, dass Sie mit dem Senat ein bisschen oder der Bürger irgendwie ein Denkmal für uns machen, weil es kann sein, dass irgendwann werden wir hierher kommen und wollten unsere Kinder das zeigen, dass das war die Stadt, wo wir waren und das war, was es passiert ist, aber Sachen sind jetzt neu geworden. Und das ist eine Bitte von uns da.
Wir werden das, also ich habe die Bitte angenommen und wir werden sehen. Ich hab Ihre Bitte verstanden. Ja.
Okay. Also das ist Albert Schweitzer Straße Nummer 20.
20, da haben Sie gewohnt.
Ja.
Und da war das so. Dann lauf ich mal mit die Schärfe.
Jetzt fällt er in den Bus. Bring uns zurück in den Bus. Bus.
Gutes Gefühl habe ich nicht. Nur Rest.
Also der Bürgermeister hat uns ja gerade erzählt, dass das jetzt eine ganz andere Stadt geworden ist. Was denkt ihr, wie ist das jetzt hier?
Also eigentlich, also wenn man hier was die Leute jetzt sagt, dann ist es gar nicht geendet. Das war immer so. Man ging zur Arbeit und direkt ins Wohnheim. Das ist doch unser Eingang gewesen. Und von dort aus zur Kaufhalle. Die Kaufhalle ist gerade vorne. Und es gab keine immer gute Verhältnisse. Das Klima hier war immer so. Wir sind dann nur unter uns geblieben, mit Vietnamesen und anderen. Aber sonst war es immer so aggressiv, Beschimpfungen, Beleidigungen, also alles möglich bis zu 91, so diese Aufschreitung gekommen ist.
Wir gehen zurück, das werden wohl immer mehr ringsrum. Lass uns mal zurück ins Auto.
Okay. Das ist langsam gefährlich.
Hast du das Anrecht dazu, mich zu filmen oder was? Mach dich nach Afrika, fass mich nicht an.
Ja, mal jetzt auf.
Mach dich nach Afrika, oder wie hast du, Buschvogel?
Schwein.
Was?
Nein, nicht.
Auf. Was?
Bitte auf.
Hör auf. Hör mal auf.
Geht bitte.
Schnell, Busch zurück, du Bimbo.
Das Problem ist, der Mensch, der uns anbrüllt, der ist so, mit ohne Alkohol. Also das ist das Problem. Die Situation hat sich nicht geändert. Man braucht keine Worte. Also die Bilder, die wir gerade sehen und die Worte, die wir hören, sprechen für sich.
Ja, also wir sind eigentlich in das Wohnheim gegangen, um dann ein Interview zu machen, oder das ist das ehemalige Wohnheim gewesen, und das war absolut nicht möglich. Und ich hatte vorher, das Absurde war, dass wir vorher da angemeldet waren beim Bürgermeister, dass ich mit denen komme, weil ich dachte, die beiden ja alles tun, damit sie diese Bilder nicht kriegen. Die haben ihren 20. Jahrestag, die machen eine Pseudo-Ausstellung, da wird schon Polizei oder irgendwer da sein, damit es nicht passiert. Und das war eine komplette Fehleinschätzung. Damit hatten wir nicht gerechnet. Das war, ich hatte dann auf einmal die Situation, dass ich sozusagen brisantes Material hatte. Ich wusste, es gibt diese, ich gehe mit Opfern von 91 da jetzt wieder hin und die werden an der gleichen Stelle wieder angegriffen. Das ist genau das, was die Nachrichten auch wirklich gerne haben oder einem abkaufen. Wir hatten eigentlich im ersten Moment gedacht, wir machen das nicht groß, wir warten erstmal ab. Aber am nächsten Tag stand in Hoyerswerda in der Zeitung, Vorsicht, die fremde Fernsehteams sind wieder in der Stadt und provozieren und wollen Hoyerswerda wieder in ein schlechtes Licht rücken. Also mit der Unterstellung, dass wir die ganze Situation sozusagen forciert haben. Und das war dann sozusagen für uns die Entscheidung, dass man dann riefen dann tatsächlich auch der MDR an und dann habe ich auch gesagt, das ist mir jetzt egal, dann kriegt ihr es jetzt halt so. Dann haben wir das Material auch verkauft und dann war es tatsächlich dann auch eine Woche vor ihrer Ausstellungseröffnung oder vor dem großen Gedenktag dann einfach wieder Medienthema. Das, was sie eigentlich nie wollten in Hoyerswerda oder wo sie sich immer beschwert haben, dass immer die Medien und die Menschen von außen das nur berichten und dass es ja in Hoyerswerda gar kein Problem gibt.
Genau, also diese Intervention für euch, wir haben das ja auch immer begleitet, den Prozess, haben uns angesehen, was da passiert, hat eine konkrete Wirkung gehabt so, also da hat sich in Hoyerswerda gab es ja auch Diskussionen zu dem Thema, dieses Denkmal ist angesprochen, es gibt inzwischen ein Denkmal, so mehr oder weniger gut gelungen und verschiedene andere Entwicklungen, die in so vor ein paar Jahren nicht vorhersehbar gewesen wären, so, also eher in positive Richtung, und das heißt, ihr seid ja dort mit eurer Arbeit so konkret politische Akteure geworden, und meine Frage an dich wäre jetzt auch dieselbe, wie ich an dich vorhin gestellt hatte, in welchem Verhältnis siehst du dich da als politische Akteurin auf der einen Seite, du bist ja auch durch ein politisches Interesse zu dem Thema gekommen, und eben deine Rolle als Journalistin auf der anderen Seite?
Ja, da ist diese Situation in Hoyerswerda ein bisschen extrem, die ich zumindest so nicht kenne, weil dazu wird man ja dauernd gemacht. Also wenn die Politik immer sagt, die Journalisten berichten irgendwie schlecht über uns und das ist gegen uns, dann kann man ja gar nichts anderes machen oder man muss aufhören zu berichten. Also das ist ja gar keine Entscheidung unbedingt, die ich treffe. Das wird ja von denen schon so empfunden. Und dann stehst du mittendrin und da muss man sich ja verhalten. Also dann kann man ja nur entweder sagen, wie das damals die regionalen Medien viel gemacht haben, wir berichten nicht. Oder man macht halt irgendwie, was man sieht oder muss da eine Position einnehmen.
Ja.
Also der hat nachher in Interviews auch öffentlich behauptet, wir hätten sozusagen diese ganze Situation provoziert und so. Da muss ich mich ja dazu verhalten. Also da geht es ja um einen Ruf.
Ja, okay. Ja. Genau, also so quasi Akteure wahnsinnig gezwungen, da politisch zu intervenieren, einfach weil so viel Unfähigkeit und Unvermögen dort aufeinander getroffen sind. Genau, war ja am Ende, also aus unserer Perspektive, so die in Hoyerswerda gearbeitet haben, war das ja eine ganz wichtige Geschichte, so die, glaube ich, auch ganz vielen Leuten nochmal die Augen geöffnet hat und gesagt hat, hey krass, so 20 Jahre später und wir haben die gleichen Bilder, was ist hier los? Also ich glaube, dass das eine große Wirkung hatte. Genau, an dieser Stelle so würde ich jetzt die Diskussion wieder öffnen und zu einem ganz anderen Thema kommen, was euch beide betrifft so, weshalb ihr auch beide hier eben als, im Gegensatz zu vielen anderen Veranstaltungen, wo ja Gruppen gesprochen haben, ihr seid hier als Einzelperson, denn das, was ihr macht so, mit dem ihr euch auseinandersetzt, ist ja auch irgendwie euer Beruf so, ja. Steht vor der Herausforderung, eure Projekte auch zu finanzieren und verdient zum Teil euren Lebensunterhalt auch mit solchen Projekten. Und das heißt natürlich auch, dass ihr eure Arbeiten für ein Publikum produziert am Ende. In deinem Fall heißt es halt, irgendjemand muss eine Eintrittskarte kaufen für ein Theaterstück, denke ich mir. In eurem Fall heißt es ja, okay, irgendjemand muss eure Produktion kaufen. Jetzt wäre die Frage, welche Auswirkungen hat sowas auf ein politisches Stück wie Sonnenblumenhaus? Oder sagst du, ist mir egal, wir machen das so oder so?
Also der gesamte Prozess, der war einfach Wahnsinn. es fing von Anfang an, es ist absolut klar. Also wir haben Förderungen beantragt. War das furchtbar? Allgemein wissen wir, dass so Kunstförderungen, das ist schwierig und alles Mögliche. Was das hier nochmal einiges schwieriger gemacht hat, wir müssen davon sprechen, wir sprechen hier von vor 3 Jahren. Vor 3 Jahren war die komplette politische Situation eine völlig andere. Wir sind hingegangen und haben gesagt, wir wollen dieses Stück machen. Und wir haben dann, wenn Leute überhaupt irgendetwas von Rostock-Lichtenhagen wussten, also das muss man ja wirklich sagen, heutzutage ist ja, sind die Leute, sagen es in Rostock-Lichtenhagen, ja, klar, natürlich, oh ja, schlimm so, ne? Aber das wissen die Leute doch größtenteils nur, seitdem das in Tröglitz wieder passiert ist. Vor 3 Jahren kannte das in Hamburg in der Künstlerszene keine Sau. Das muss man einfach mal so festhalten. Wir sind an die Theater gegangen und hatten gesagt, so, wir haben hier ein Stück, wir wollen das hier produzieren, ist das möglich? Und dann hat man gesagt, was ist denn Rostock-Lichtenhagen? Und dann war es dann auch in den Stiftungen. Die wenigsten Stiftungen wussten was von Rostock-Lichtenhagen. Und dann, wenn dann gesagt wurde, Rostock-Lichtenhagen, ja, aber das war doch früher, das war doch vor 20 Jahren. Und das war das nur einmal, wir haben aus der Geschichte gelernt, aus 1945, das ist ein ganz altes Problem, das waren doch nur irgendwelche bescheuerte Jugendliche. Und deswegen sehen wir da nicht die gesellschaftliche Relevanz. Und außerdem sind wir eine Hochkulturinstitution, eine Hochkulturstiftung. Und das, was Sie immer produzieren, das ist doch Interkultur, das hat doch mit unserer deutschen Gesellschaft nichts zu tun. So, da mit diesen ganzen Sachen hatten wir zu kämpfen, massiv zu kämpfen. Das war das allererste Jahr. Wir sind durch Deutschland gereist und haben Finanzierung gesucht. Und das war unglaublich furchtbar. Als wir dann das Stück produziert haben, da waren bei der Premiere, wir haben keine Theaterbühne in ganz Hamburg gefunden, die uns zeigen wollte. Wir sind dann ins Museum für Völkerkunde gegangen, weil das hatte dann plötzlich Interkulturstatus. Und dann konnten wir, die hatten da eine große Bühne und wir kannten da auch ein paar Leute und deswegen konnten wir das da produzieren. Da waren dann 20 Leute ganz am Anfang. Das hat niemanden interessiert. Es ist so, auch Kollegen, die haben gesagt, bist du bescheuert? Also jetzt du bist der Rassist, wurde gesagt. Du bist der Rassist, weil wir jetzt den Leuten vorwerfen, dass jetzt wir ein Problem in der deutschen Gesellschaft hätten. Also das war der Anfang. Das war das allererste Jahr, das war ganz, ganz furchtbar und wir haben es trotzdem durchgezogen. Wir hatten dann Kontakte gehabt eben halt mit der SPD Hamburg, die dann eben halt uns geholfen hat, Grundbasis an Finanzierung zu machen. Die komplette Recherchearbeit haben wir damals aus eigener Tasche bezahlt. Man muss dazu sagen, dass öffentliche Interesse an diesem Theaterstück und an dem Hörspiel dann später liegt einfach daran, dass irgendwann die Leute, besonders in Dresden, Pegida marschiert ist. Bis dahin hat sich der Großteil der Menschen nicht dafür interessiert. Dann ging es ganz schnell. Dann ging es ganz schnell, also oder gar nicht so schnell. Es ist jetzt auch so ein Prozess von einem halben Jahr, der das so ist. Jetzt haben wir Bühnen. Und plötzlich weiß jede Theaterbühne in Hamburg, ja, Rostock-Lichtenhagen, oh, da haben wir doch irgendetwas, dann müssen wir das sage ich auch bei jeder Podiumsdiskussion in den Orten, dass die das vor 3 Jahren nicht wussten. Man muss auch dazu wissen, dass Rostock-Lichtenhagen, so wie der heute benutzt wird, der Begriff, das ist immer noch ein Non-Begriff, weil der ist gar nicht mit Inhalt gefüllt. Die Leute wissen nur, dass sie dann irgendwie sagen, oh ja, das ist ganz schlimm. So, was da überhaupt passiert ist, was für eine Komplexität dahinter steckte, wie groß das war, da haben die Leute in der Theaterszene bis heute größtenteils keine Ahnung.
Also ein holpriger Weg irgendwie.
Absolut.
Zum einen wegen dem Thema, zum anderen wegen so deinem Hintergrund, hast du gesagt. Und
ja, man muss auch dazu wissen, dass noch eine andere Sache ist. Ja. Es gibt unglaublich wenige Künstlerinnen und Künstler mit sogenanntem migrantischen Background. Da gibt es eine Diskussion, besonders in Berlin, aber auch in Hamburg darüber, wieso schaffen es sozusagen sogenannte POC-Künstler, People-of-Color-Künstler, Menschen mit Migrationshintergrund nicht an die Kunstschulen, warum produzieren sie nicht viel und so. Und ich glaube, ich bin der einzige sogenannte professionelle Theaterschaffende in in der freien Szene in Hamburg, der migrantischen Status hat. Und das ist da erstmal da durch zu, die Wände da einzureißen, zu sagen, hey, aber wir sind jetzt auch da, das spielt auch natürlich mit. Da steckt auch ein Rassismus dahinter. Ja? Okay.
Genau. Und Julia, so dein Plan mit der ganzen Hoyerswerda-Geschichte war ja eigentlich auch da einen größeren Film mal zu machen. Da gab es auch große Schwierigkeiten irgendwie auf der Suche nach Geldern und der Film ist ja bisher leider nicht produziert. Ist da ein Schluss daraus, dass vielleicht Gedenk- und Erinnerungsarbeit ab einem gewissen Grad der Professionalisierung einfach nicht mehr finanzierbar ist so und man einfach auf ehrenamtliche Arbeit bauen muss? Oder sagst du, da ist noch alles drin und...
Also, ich meine, warum diese Projekte sich nicht finanzieren lassen, das geht ja nicht unbedingt jetzt am Thema Gedenken, dass es irgendwie ein Gedenkthema wäre. Ich wollte jetzt auch gar keinen Gedenkfilm an Hoyerswerda machen, sondern da wäre es mir ja darum gegangen, wie wird mit Gedenken umgegangen und wer schafft es sozusagen, welche Opfer schaffen das so weit nach oben, dass sie auch offiziell einen Platz bekommen und an wen wird einfach nicht gedacht und wer bestimmt, wie gedacht wird. Und da wäre Hoyerswerda einfach durch diese jahrzehntelange es abwiegeln und gleichzeitig aber auch wirklich, es ist ja ein Medienspot immer wieder gewesen und da wird auch immer das Gleiche reproduziert, einfach ein sehr schönes Beispiel gewesen, das hätte ich sehr gerne gemacht. Dass die sich nicht finanzieren, da gibt es glaube ich immer verschiedene Gründe, warum das abgelehnt wird. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das per se aus politischen Gründen nicht genommen wird, das weiß ich auch nicht, aber das liegt schon an der Förderkultur in Deutschland und das liegt natürlich auch in den Fernsehsendern und dann macht es auch daran, wie gut man sich verkaufen kann vielleicht. Und ja. Da kommen jetzt so mehrere Faktoren zusammen.
Okay. Aber auch wenn das jetzt nicht geklappt hat, würdest du trotzdem sagen, es gibt Freiheiten so von einer professionellen Herangehensweise an so Themen gegenüber Leuten wie die meisten Gruppen hier, die sich irgendwie neben Arbeit, Uni, allem Möglichen da immer durchackern. Und ihr sagt, okay, das sind halt Freiheiten, so die wollt ihr auch nicht missen in der Verarbeitung solcher Themen, oder sagt ihr, okay, das ist vielleicht ein Thema, was wirklich eher so Initiativen und bestimmte Gruppen machen sollten?
Also ich arbeite ja nicht weniger professionell, nur weil ich nicht bezahlt werde. Also das ist ja...
Naja, aber das hat ja schon einen anderen Hintergrund. Als
das ist ja irgendwie nicht... aber es ist natürlich schwierig, von dieser Arbeit leben zu können. Das ist schon so. Gleichzeitig, ich weiß nicht, den letzten Film haben wir auch gemacht, obwohl wir da nicht wirklich Honorare zahlen konnten, weil alle irgendwann gesagt haben, ist jetzt egal, wir wollen das machen. Also manche Sachen muss man, glaube ich, auch machen. Und das ist natürlich anstrengend und man eiert da irgendwie immer hinter diesen ganzen Modellen hin und her und muss irgendwie noch seine Miete bezahlen. Aber wie gesagt, das sehe ich jetzt nicht so, dass das nur in diesem Gedenkthema so ist, sondern das geht, glaube ich, das ist in vielen Bereichen so, die jetzt nicht Mainstream-Kultur machen.
Okay, ja. Okay. Genau, dann arbeitet ihr beide, wir sind ja schon drauf zu sprechen gekommen, ihr arbeitet ja beide für ein Publikum so. Das heißt, bei den Sachen, die ihr produziert, gibt es von vornherein ja eine relativ klare Rollenverteilung, bei der die Zuschauer und Zuschauerinnen ja eher in so einer bequemen, passiven Rolle erstmal sind. Frage wäre an euch, vielleicht an dich dann hier erstmal, habt ihr damit ein Problem? Sagt ihr, hey, ist okay, so läuft's halt? Oder sagt ihr, man muss sowas auflösen und wenn ja, welche Wege nutzt ihr dafür?
Großes Theaterthema. also, erstmal möchte ich was über generelle Sachen, über Zuschauerhaltung. ich finde es ich persönlich, es gibt verschiedene, dass man immer sagt, so, ja, ach, ihr habt immer was Blödes produziert und alles Mögliche, hat mir gar nicht so gefallen und alles Mögliche so. Und das passiert mir ja natürlich auch immer. Das ist glücklicherweise mit dem Sonnenblumenhaus nicht passiert. Ich persönlich empfinde es als eine Unkultur in Europa, als Kunst fast nur konsumistisch als Zuschauer sich reinzuziehen. Irgendwo hinzugehen und sagen so, oh, wie ganz toll, nach Hause zu gehen und nichts ist passiert. Natürlich hat der Künstler damit auch mit dran beteiligt, zu sagen so, ja, ich will die Gedanken antreiben und alles Mögliche, aber ist auch der Zuschauer muss natürlich auch, also muss ja auch den Dialog auch sagen, so, ja, da bin ich bereit dafür. Ich mache den jetzt. Also so, wenn wir über Gedenken sprechen und alles Mögliche, da steckt das Wort Denken mit da drin. Und das ist auch als Zuschauer, ist man gefordert. uns immer so zu sagen, so, ja, aber der Künstler hat das und das ja nicht gemacht, finde ich ein bisschen faul. Natürlich macht man das auch, will man natürlich auch bestimmte Leute ansprechen. Und das große Problem natürlich auch, besonders als Theater mehr als Film, ist, wenn man großen Häuser sieht, natürlich das große Abo-Publikum, und also ist schon eine gewisse, ich habe letztens eine Konferenz zum ersten Mal so den Begriff mehrfach gehört, für eine gewisse Generation, die etwas älter ist, und White mindestens Middle Class, wenn nicht Upper Class. Das ist auch ein großes Problem, besonders auch für Kunst und Kultur aus der sogenannten POC-Szene. Wie gehen Menschen mit Migrationshintergrund für ein solches Publikum, das nur Hochkultur sehen möchte, um? Das ist eine gute Frage. Ich produziere meine Sachen meistens an den freien großen Häusern. In Hamburg gibt es das große Kampnagel halt. Da bin ich manchmal tätig. Dann bin ich auch in den kleineren Bühnen und alles Mögliche. Man tourt ein bisschen herum. In Hamburg ganz besonders, das hatten wir in den letzten Jahren dieses große Thema, fängt es gerade erst an, dass sich die Theater, großen Häuser, ein bisschen öffnen für solche Thematiken, aber auch ich würde sagen, tröpfchenweise. Und wir hatten am Dienstag eine Diskussion gehabt mit verschiedenen Theaterhäusern in Hamburg. Da gehen auch manche Theaterhäuser einfach raus und sagen einfach so, nö, damit haben sie einfach nichts zu tun. Ich glaube ein bisschen... Das ist natürlich, das ist die generelle Frage des Theaters. Wie kriegen wir die Leute wieder ans Theater? Zusätzlich natürlich auch mit speziellen Themen unserer heutigen Gesellschaft.
Ja, klar. Okay, ja. Und bist bei dir bei so Kinogeschichten, wenn ich jetzt zum Beispiel an Can't Be Silent denke, so hat jetzt nicht so viel mit Gedenken oder Erinnerungspolitik zu tun, aber ist ja auch ein Film, der halt sehr politisch ist in seinem Kontext, ne? Da geht es ja um die Situation von Asylsuchenden in Deutschland. Und da auch die Frage, den kann ich mir jetzt relativ bequem angucken. Die Frage, ist es für dich ein Problem, wenn Leute sich den eben nur ansehen, irgendwie als Konsument, oder sagst du, dein Anspruch ist eigentlich schon ein anderer an den Zuschauer, Zuschauerinnen?
Also ich erwarte jetzt nicht, dass die Menschen dann irgendwie aufspringen und aus dem Kino gehen und aktivistisch unterwegs sind. Das ist ja auch ein bisschen so, dass natürlich gucken sich auch Menschen diesen Film an oder das Thema überhaupt an, die irgendwie auch offen sind dafür. Die anderen gucken das ja gar nicht. Und die sind natürlich vielleicht dann auch sowieso schon aktiv und entweder bestärkt sie das vielleicht da drin oder die kriegen eine neue Idee, oder andere, die noch nichts gemacht haben, fragen dann auch danach, was kann man denn machen und was kann ich denn machen oder so. Das gibt es schon, das freut mich natürlich auch. Und da ist es auch schöner, wenn der Film, da ist zum Beispiel eine wichtige Finanzierung für Filme, ist natürlich Fernsehen. Aber da passiert es natürlich viel weniger, weil das gucken die Leute zu Hause alleine und da gibt es auch keine Diskussion hinterher. Und da resultiert vielleicht, wenn man jetzt so aufklärerische Sachen macht, ein Wissen, dass die Leute was lernen, erst erfahren, was sie noch nicht wussten, aber vielleicht nicht unbedingt so ein Prozess, irgendwie das zusammen irgendwie diskutieren. Das ist dann natürlich schöner, wenn man Vorführungen hat, wo es Publikumsgespräche gibt hinterher oder so.
Kann ich noch was dazu sagen? Ja. Weil das ist dann wiederum die Magie des Theaters. Mhm. Also das ist, weil wir sind da, bei jeder Vorstellung. Wir haben bisher, glaube ich, keine einzige Vorstellung gehabt, wo wir im Anschluss nicht mit dem Publikum diskutiert haben. Ein großes Ding war einfach, und deswegen auch nochmal auf die sogenannte Opferrolle nochmal zurückzukommen von den überlebenden Bosskirchen Haken, was für sowohl für mich als auch für die meisten Zuschauer abgefahren war der Standpunkt, als warum niemand im Bosskirchen Haken gestorben ist, um darauf zurückzukommen, die meinten dann so, ja, aber denk mal darüber nach, wir waren im Vietnamkrieg, wir haben teilweise als Soldaten gekämpft. Wir haben viel, viel schlimmere Dinge erlebt als Rostock-Lichtenhagen. Wir hatten eigentlich gar nicht so große Angst gehabt, zu sterben. Wir hatten eher die größere Angst gehabt, dass wenn die Nazis, die Jugendlichen dann kommen, dass wir sie dann umbringen müssen. Das ist natürlich eine völlig andere Perspektive auf die ganze Gegebenheit. Und dann plötzlich auch das Verstehen, wie gut die sich organisiert haben, um aus diesem Haus zu fliehen. Und dann haben wir natürlich mit den Leuten diskutiert darüber. Und deswegen ist es so wichtig, auch diese Perspektive mit hereinzunehmen, weil was sie erlebt haben in dem Vietnamkrieg. Also was für Situationen die schon gemeistert haben. Das ist ohne Rostock-Lichtenhagen klein zu machen dadurch. Es ist so, aber man muss diese Sache in dieser Komplexität natürlich auch sehen.
Ja, 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 genau. Wir würden jetzt von euren eigenen Sachen Abstand nehmen. Könnt ihr natürlich immer darauf eingehen und jetzt über einige andere so Arbeiten sprechen im Kontext von Gedenken und Erinnerung. Ein erstes Beispiel, jetzt ganz aktuell, wo es mal generell so ums Thema so Instrumentalisierung von bestimmten Ereignissen für Kunst und Kultur geht. Dann als kurze Einleitung, erleben Sie, wie es sich anfühlt, wenn sich die Türen schließen. Dieser Ankündigung hat das Schauspielhaus Bochum vor einigen Tagen für eine Kunstaktion geworben. Ausgestellt wurde dort ein LKW vom selben Typ, in dem wenige Tage zuvor 71 Asylsuchende auf ihrer Flucht gestorben sind. Und in diesen LKW konnte man dann eben einsteigen. Für einen kurzen Moment wurden dann die Türen geschlossen und man konnte dem Schicksal der Flüchtlinge nachspüren. Der Deutschlandfunk kommentierte dazu, die marktschreierische Ausschlachtung eines entsetzlichen Verbrechens geht hier mit dem lässigen und zugleich maßlos gehässigen Gestus des Aufklärens und Zeichensetzens einher. Da die Frage, wie ist sowas zu bewerten, und Aktionen wie diese erinnern ja auch jetzt von ihrer Intensität und von der Art der politischen Bilder, die dort erzeugt werden, auch an Aktionen vom Zentrum für politische Schönheit. Zudem hat die konkret kommentiert, die Befürworter der Aktion des Zentrums argumentieren mit der Pflicht der Kunst, in gesellschaftliche Prozesse politisch einzugreifen. Ihre Gegner sprechen hingegen von Missbrauch. Da ist jetzt die Frage an euch, in welcher Rolle seht ihr euch und wo ist da so die Grenze, wo man sagt, okay, das ist jetzt halt zu krass. Ihr seid Leute, wenn ihr zum Beispiel einen Film schneidet, seid ihr in der Rolle zu sagen, okay, die Aussage kommt jetzt noch mit rein, oder bei dir jetzt aus deinen Zitaten von Betroffenen, das nehme ich jetzt mit rein und hier sage ich jetzt, okay, das ist eine Sache so, das geht niemand mehr was an, das lasse ich jetzt draußen, weil da ist jetzt eine Grenze erreicht dessen, ob ich das jetzt für meine Kunstgeschichte nutze, ob es da eine Grenze gibt für euch?
Also ich weiß gar nicht, ob man das so vergleichen kann. Es gibt natürlich eine Verantwortung, die ich den Protagonisten gegenüber habe, wenn die mir was erzählen im Interview und ich dann merke, die haben vielleicht vergessen, dass die Kamera läuft und jetzt bringe ich das nicht auf die große Leinwand. Aber das ist eine persönliche Einschätzung, auch ein persönlicher Stil. Ob man damit so umgeht, sagt, mir egal, habe ich im Kasten, das nehme ich jetzt. Oder ob man den Film eben so macht, dass die Protagonisten den auch noch sehen möchten hinterher. Ich finde jetzt diese spektakulären, also das Zentrum für politische Schönheit hat zumindest ein sehr gutes Händchen dafür, in so eine Mediendebatte einzugreifen. Ja. Und manche Aktionen mit den Kreuzen fand ich genial, wie die umgesetzt werden. Oder die haben die dann ja da an die Grenze gebracht. Ja. Da habe ich nur von Sachen gehört, wie das abgelaufen ist. Das finde ich dann schwierig, ja. Weil ich da glaube, dass es gibt dann halt Leute, die sprechen für diese Bewegung. Und es sind aber auch Leute daran beteiligt, die haben da nicht so richtig Mitspracherecht mehr. Ja. Das wird dann kompliziert, aber nach außen, dieses Symbol und die Reaktion darauf, das war unglaublich gut, muss man wirklich so sagen. Diese Aktion mit jemandem jetzt in so ein, ich weiß nicht, ist da irgendjemand eingestiegen in so ein LKW? Wahrscheinlich nicht. Also, das finde ich jetzt absurd.
Kann ich nicht sagen. Ja. Dieses erste Beispiel kommt ja aus der Performance-Kunst. Und deswegen kann ich vielleicht auch was dazu sagen. Ich habe ein großes Problem momentan mit einer, und das hat mit der Frage, wie kriegen wir Zuschauer wieder an das Theater, hat das damit zu tun. Und zwar sehen wir ein großes Phänomen, finde ich, der, ich nenne es mal Eventisierung von Kunst. Es muss ein absolutes Erlebnis sein, damit Sie als Zuschauer kommen. Dass das nicht wirklich hinterfragt ist und alles Mögliche oder vielleicht nicht auch mit Respekt daran geht, ist gar nicht so schlimm, denn es geht darum, dass Sie kommen und auch die Eintrittskarte bezahlen. Das ist, finde ich, enorm schwierig. Das haben wir auch gleichzeitig uns, das ist so, im Institut, wo ich jetzt, also beim Haus, wo ich gearbeitet habe, ist bei Kampnagel, da wird, ist ein Haus gebaut worden aus Holz, das, ist jetzt umbenannt worden, es hieß die Eco-Favela letztes Jahr. Das wurde ein Holzbau gemacht, das aussah wie die Rote Flora aus Hamburg, dieses Zentrum, und da haben Geflüchtete dann sozusagen übernachten können, überwintern. Dass Leute nicht darüber nachgedacht, das war ein Riesending in Hamburg. Das war, die Leute haben gesagt, oh krass, die in Hamburg machen irgendwas, die AfD hat sofort die Intendantin angezeigt und gesagt, ausländische Kriminalität wird unterstützt und alles Mögliche. Und ich persönlich finde, die ganze Diskussion geht völlig dran vorbei. Weil ein Holzbau im Winter, wo Leute ohne Heizung und ohne sanitäre Einrichtung übernachten sollen, über fast ein halbes Jahr? Ehrlich? Also, das ist doch menschenunwürdig. Also, und Kunst hat da sich zu, ich finde, da haben sich Künstler zu stark aus dem Fenster gelehnt und gesagt, wir machen was für die armen Flüchtlinge, haben da einen Holzbau hingestellt, und witzigerweise kenne ich diese Leute, die da übernachtet haben, die haben da gefroren bei minus 10 Grad. Und das wird dann als große Kunstaktion verkauft. Und das geht absolut gar nicht. Das ist menschenunwürdig. Und auch das mit dem Lastwagen und diese ganzen Sachen, es gibt, mittlerweile haben wir eine in verschiedenen Theaterhäusern, es ist gerade, es wurde auch am Dienstag besprochen in Hamburg, sogenannte Flüchtlinge, so, ne, ist Modethema. Und damit kann man gerade viel Geld verdienen. Das muss man gerade auch eindeutig so sagen. Es überall springen alle Stiftungen auf diesen Zug auf und sagen so, ja, mach doch was mit über Flüchtlingen. Und das sehen natürlich auch die Häuser und sagen so, da können wir Geld abgreifen. Und das machen wir. Dass das wirklich die richtigen Leute dafür sind, dass sie wirklich dafür hinterfragen, dass es denen, also wie ich die Erfahrung gemacht habe, es gibt da immer in Häusern ein paar richtig, richtig gute Leute. Das ist nicht so idealtypisch, wie das jetzt gerade vielleicht, wie es vielleicht wirkt. Ne? Es gibt immer gute Leute in jedem Haus. Aber zum großen Teil ist es, man muss, es geht auch eindeutig um einen ökonomischen Faktor, der da geht, lässt es sich verkaufen oder lässt es sich nicht verkaufen. Und da wird nicht über die Menschen nachgedacht. Und das muss man eindeutig so sagen. Und egal wie sehr man das außen in den Zeitungen verkauft oder nicht. Und das sind die großen, die mittleren und die kleinen Häuser mehr oder weniger daran beteiligt. Und auch die einzelnen Künstler.
Okay. Genau. Die nächste Frage geht auch nochmal so ein bisschen in die Richtung. Du hast ja schon angedeutet, so das Beispiel aus Bochum, dass es halt immer sehr, also sehr so zum Event wird, halt man immer noch einen draufsetzen muss, so im Nachfühlen und sich einempfinden, so, wo es dann irgendwie, also wo dann halt Grenzen ganz krass überschritten werden. Jetzt gibt es ja irgendwie vernünftige Leute wie euch, ne, die irgendwie vernünftige politische Kunst und Filme produzieren, weshalb wir euch ja auch eingeladen haben, die allerdings jetzt eben nicht so krass so noch einen draufstapeln. Jetzt ist die Frage, in der Bewertung von so politischen Kunstwerken, die vielleicht auch mal krassere Sachen zeigen, heißt es ja dann manchmal, okay, das ist halt Kunst so, die dürfen das, da kann man auch mal was Krasseres zeigen. Jetzt ist die Frage, ist so eine Einschätzung nach eurer Meinung, ist das ein Zugewinn so an Freiheit oder hat das eben zur Folge, dass man einfach weniger ernst genommen wird, wenn man sagt, ja, ist ja Kunst so oder es ist ja nur ein Film, da kann man auch mal andere Szenen zeigen so oder sagt ihr, das ist eine größere Freiheit so, die man auf jeden Fall nutzen sollte?
Also der Schock, das Schock-Value und so, oder?
Nicht Schock-Value, aber so politische Dinge auch mal krasser zu sagen und zu thematisieren. Mhm. Ja, also ja. Zum Beispiel die Szene halt hier aus Hörsweiler, so, das ist, sind ja schon Sachen, okay, das ist schon krass.
Was soll ich jetzt sagen, das ist Kunst und nicht, also bei mir wäre das ja da vielleicht eher, das ist Kunst und das ist keine Reportage oder sowas. Also das ist irgendwie, Das weiß ich nicht. Das ist, also das ist natürlich, das in dem Moment, wo man für einen Reportagesendeplatz im Fernsehen zum Beispiel arbeitet, hat man bestimmte Vorgaben, die man da abzuliefern hat und die haben wollen. Und da müssen möglichst alle Seiten oder verschiedene Seiten, dann gibt es auch noch eine Redakteurin. Wenn die mich nicht bezahlen, kann ich das machen, wie ich will. Und dann brauche ich mich auch nicht um dieses Format kümmern, sozusagen. Ich weiß, man würde aber deshalb nicht sagen, dass man keine Reportagen machen soll. Also, es ist so ein bisschen, ich glaube, dass ich sehe jetzt für mich nicht den Widerspruch so stark.
Okay.
Man muss vielleicht auch sagen, dass Film ist, hat noch viel mehr Finanzposten als Theater. Theater ist einiges günstiger. Und deswegen sehe ich da drin auch viel mehr Freiheiten, genau aus diesem Grund, was du meintest. Ich kann viel mehr auch zeigen in vielen Dingen, also mit den Mitteln des Theaters. Mhm. Aber ich muss vielleicht auch da mit bei uns, als wir Sonnenblumenhaus produziert haben, war natürlich die große Frage, machen wir die Atmosphäre im Haus, machen wir irgendwie Soundinstallationen hier und da und alles Mögliche und wollen, dass den Leuten das beste Gefühl geben, wie es war da drin. Natürlich war das mal eine Idee, völlig klar. Das verführt auch, wenn man so ein Thema hat. Aber wir haben es schnell rausgefunden, relativ nur so nach ein, zwei Stunden, haben wir rausgefunden, dass es eigentlich auch gar nicht darum geht. Und zweitens, ich persönlich finde, die komplette politische Diskussion und künstlerische Diskussion über Denken, Gedenken und alles Mögliche, Verarbeitung von Rassismus, Rassismus ist auch sowieso ein absolutes Tabu in der Gesellschaft, darüber wird nicht gesprochen. Und wenn ja, dann ist man selbst derjenige, der jemanden irgendwie so als der eigentlich rassistisch denkt. Dass wir das angesprochen haben, direkt in der ersten Szene, war schon für viele Leute recht krass. Und dann haben wir die ganzen Sachen, wir haben natürlich über Exekutionen gesprochen aus dem Vietnamkrieg. Natürlich haben wir darüber gesprochen, über moderne Sklaverei in der DDR, die Vertragsarbeitersituation. Wir haben die Verträge uns angeschaut und gesagt, okay gut, das ist moderne Sklaverei. Das hat nichts damit zu tun. Und was oftmals gesagt wurde, wir waren ja alle Brüder in der DDR. Ich persönlich finde, man muss gar nicht richtig reinhauen. Man muss einfach oftmals, es reicht schon einfach, die Wahrheit zu sagen, wie es war. Und das schockiert Menschen. Ich weiß nicht, ob wir eine Eventisierung, ich finde, von Kunst brauchen. Ich glaube, dann stumpft eher das Publikum ab. Gleichzeitig glaube ich aber auch, ich frage mich oftmals irgendwie als Theatermacher, was ist denn mit Ihnen als Zuschauer? Brauchen Sie die Eventisierung? Ich finde, es braucht nicht nur eine gedankliche Entwicklung der Künstler, sondern auch eine gedankliche Entwicklung der Zuschauer. Was braucht man als Zuschauer? Dass sich die Zuschauer das sich auch fragen. Und nicht nur wir mal liefern.
Ja, genau. So, du hast ja gerade schon so Rostock Erlebniswelten aufbauen. Passend dazu ist ja vor einigen Monaten ein Film erschienen, auch zu Rostock-Lichtenhagen, der so wahrscheinlich das meist dokumentierte Dokument jetzt im Kontext von Erinnerungsarbeit zu Rostock-Lichtenhagen der vergangenen Jahre war, nämlich der Film Wir sind jung, wir sind stark von Burhan Kobani, worüber ich gerne mit euch sprechen würde. Eine Frage, hat den irgendjemand noch nicht gesehen? Soll ich den Trailer nochmal zeigen? Ja, dann zeige ich mal den Trailer nochmal. Der Film ist halt sehr umstritten. Darüber würde ich gerne mit euch auch sprechen.
Polizei in der vergangenen Nacht gelungen, das Asylbewerberheim in Rostock-Lichtenhagen.
In Rostock gibt es scharfe Kritik an den Sicherheitsbehörden. Verantwortliche Politiker hätten nicht rechtzeitig reagiert.
Rostock ist nicht ausländerfeindlich.
Helm auf den Kopf brüllt mich an und ich denke, na gut, mal sehen, was so ein Helm aushält.
Diese Eskalation ist gewollt. Und in unserem kleinen Rostock haben sie die Falle gestellt. Das ist Taktik.
Wo bleibst du heute Abend?
Na, zu Hause im Sonnenblumenhaus.
Was hätten Sie eigentlich so vor dem ganzen Mist in Lichtenhagen? Ist doch eine Schande. Kann man das Gesindel nicht einfach wegschaffen?
Bist du eigentlich links oder rechts?
Was hast denn du jetzt für ein Problem, ne? Kann man nicht einfach normal sein?
Ja, was soll ich denn jetzt der Presse sagen? Und was ist mit den Vietnamesen?
Obwohl es bis in die Nachmittagsstunden ruhig aussah, erwartet die Polizei wieder gewalttätige Auseinandersetzungen.
Guck mal, da haben sie noch welche.
Willst du mich nicht mal küssen jetzt?
Eins verspreche ich euch. Morgen um dieselbe Zeit ist Rostock ausländerfrei.
Mein Vater hat gegen die Demokraten gekämpft, weil er Faschist war. Und ich habe gegen meinen Vater gekämpft, weil ich Kommunist bin. Dann hast du gegen mich gekämpft, weil du Demokrat sein willst. Und jetzt frage ich mich, was Stefan gerade tut.
Was denn heute Nacht, oder soll ich hier?
Der Film, also der lief ja in sehr vielen Kinos, wurde auch viel diskutiert, besonders von Seiten der Linken wurde er hart kritisiert. Ich möchte dazu ein Zitat aus der Jungle World vorlesen, in Kritik an dem Film. Die realen Ereignisse werden zum Teil in abgeschwächter Form inszeniert, vor allem der volksgemeinschaftliche eliminatorische Rassismus. Der Film ist verharmlosend. Als die vor allem aus Rumänien eingereisten Asylsuchenden evakuiert werden, bleibt es nicht bei ein paar Buhrufen einiger deutscher Nachbarn, wie es im Film gezeigt wird. Mit Steinen wurden Busfenster eingeschmissen. Die Flüchtlinge duckten sich in Panik auf den Boden der Busse. Und noch eine Kritik von Radio Bayern 2, die sagten, in der Konzentration auf die dargestellte Clique Jugendlicher entsteht hier fast so etwas wie eine Rechtfertigung ihrer Taten. Gerade im Angesicht der jüngsten Anschläge ist dies entschieden zu kurz gedacht. Das ist die Frage an euch, wie schätzt ihr den Fokus des Films auf die Täter des rassistischen Pogroms ein und ist dem Ganzen politisch ein Vorwurf zu machen? Jetzt aus einer künstlerischen...
Du zuerst.
Der Perspektive so von selbst Kunstschaffenden oder Filmemachern.
So aus der Perspektive von ohne auf dieses Thema... Es kommt erstmal über Kunstschaffende zu sagen. Erstens, die sogenannte Täterperspektive zu zeigen und die Leute irgendwie zu sagen, ich höre ganz viel, witzigerweise wurde der Film ja mit dem Hörspiel verglichen bei Netz gegen Nazis und alles Mögliche. So und, also das war ja... diese Versuchen zu verstehen, warum Menschen so etwas tun, ist legitim. Womit ich Schwierigkeiten habe, ist, also um den Film zu sagen, ich finde, es ist ein handwerklich, technisch toller Film. Ich habe ein paar Probleme mit der Perspektive des Films. Und zwar... das ist meine persönliche Meinung und hat nichts damit zu tun, mit irgendwie Kunstschaffender zu sein. Das ist so, Danti sagt jetzt, was er denkt. Erstens, ich kenne den Regisseur, ist ein unglaublich intelligenter Kerl. Ihm jetzt vorzuwerfen, er sei rassistisch, was ich finde ich auch schwierig. Zweitens, glaube ich, aber es, in diesem Film wurde nun gezeigt, wie die Leute dahin gekommen sind. Warum sozusagen wurde behauptet, wir geben euch die Lösung dafür, warum die Molotow-Cocktails geflogen sind. Und zwar in der DDR, nach der Wende haben die Leute so gelitten und die haben, es gab keine Jobs mehr. Dann wurde, im Trailer wurde es einfach gezeigt, es ist was ganz Natürliches, weil als Faschist hat man dann gegen seine Eltern gekämpft, dann wurde man Kommunist, und dann irgendwie später ein paar Generationen weiter oder sonst, ich kriege das jetzt nicht richtig zusammen, ist, weil man, wenn man Kommunist, dann Demokrat, die nächste Generation, und als Demokrat, um das als jugendliche Revolution gegen seine Eltern zu machen, wird man eben halt Faschist, so ist es halt. Und das finde ich schwierig. Ich finde es enorm schwierig, weil was dieser Film, vielleicht gibt es irgendwann eine Director's Cut, kann sein, für mich zu wenig zeigt bis gar nicht zeigt. Es gibt keine Rechtfertigung dafür, Menschen anzuzünden. Es gibt keine einzige Rechtfertigung, Menschen zu demütigen. Es gibt keine menschliche Rechtfertigung dafür. Und auch es versuchen intellektuell zu verstehen, wie es dazu gekommen ist, ist eine Sache. Aber zu sagen, ja, man hatte ja keine andere Wahl, oder jedenfalls, das finde ich zum Beispiel höchst schwierig. Zweitens, in dem Film sehe ich verschiedene andere Sachen, die Beziehungen zwischen den ehemaligen Vertragsarbeitern zu den Leuten, die auch mit zusammengearbeitet haben, als so eine Art freundschaftliches Ding. Das ist so in dieser idealtypischen Form nicht passiert. Da wird etwas vorgegaukelt, was nicht stimmt. Das ist, es wird so eine Geschichte erzählt, dass dann so eine Frau macht dann zum Schluss die Tür auf und bittet die rein. Es war witzigerweise auch eine Freundin, eben halt einer vietnamesischen Vertragsarbeiterin. Das ist in dieser Form auch nicht passiert. Wäre es nicht Rostock-Lichtenhagen, sondern, und ich glaube, das große Problem ist einfach, es ist letztendlich leider Gottes der erste Spielfilm darüber. Davor gab es irgendwie so ein, zwei Dokumentationen und dann viele Features. Das Problem meiner Kritik und ist auch, wenn ich versuche, mich selbst zu kritisieren, das Problem ist, ich kann dem Film nur was vorwerfen, so viel vorwerfen, weil es nur eine Sache gibt. Und das ist das Problem. Das Problem des Films ist größtenteils nicht, was der Film gezeigt hat, das auch vielleicht. Aber das viel, viel größere Problem ist und das ein viel, viel schockierende Problem ist, dass es bisher nur einen Film gab. Und jetzt konzentriert sich jegliche Kritik auf diesen Regisseur und auf diese Leute. Aber das Schockierende daran ist ja nicht, dass dieser Film das gemacht hat und dass wir irgendwie was Netz gegen Nazis gesagt haben, was völlig anderes hat und Welten besser ist. Nee, das Schockierende daran ist, dass wir keine Kultur der Verarbeitung haben und dass wir seit Jahren auch in der Kunst- und Kulturszene immer wegschauen und nicht verarbeiten. Und deswegen sich jegliche Kritik auf diesen Herrn konzentrieren muss. Und dabei wäre das doch viel, viel besser zu sagen, ja okay, gut, jetzt kritisieren wir aber die Kultur der Verarbeitung. Ja.
Also ob das jetzt zum Beispiel sein, ob das nicht schon Director's Cut ist, kann ich gar nicht so sagen. Ich weiß nicht, vielleicht ist der Film ja genauso, wie er ihn haben wollte. Keine Ahnung. Ich finde auch das Problem, aber das ist natürlich grundsätzlich ein Problem, wenn Spielfilme entstehen über historische Ereignisse. Diese historischen Ereignisse werden festgeschrieben, die bekommen ein Gesicht, eine Rolle und einen Dialog, Situationen, die man sonst vielleicht eher, wo man gar nicht genau weiß, wie das abgelaufen ist, die man aus verschiedenen Perspektiven erzählen muss und aus verschiedenen Erinnerungen zusammensetzen, die werden konkret und man behauptet, so war's. Ich habe immer das Gefühl, bei dem Film, die Clique hätte es vielleicht so oder so ähnlich schon geben können, aber viele andere Sachen bleiben da wirklich einfach völlig außen vor und er beantwortet nicht die Frage, und das ist ja eine Frage, die sich auch heute einfach immer wieder stellt, wieso verlieren die ab einem gewissen Zeitpunkt jede Menschlichkeit? Wieso passiert das? Das passiert nicht aus Langeweile, das kann nicht sein, da muss ein anderer Rausch oder Gruppen Zwang, ich weiß auch nicht. Also irgendwas anderes muss da auch emotional passieren. Das ist nicht so, dass da alle rumtrullern und nichts Besseres zu tun haben, dann schmeißen wir halt noch ein bisschen. Das ist Quatsch.
Finde ich auch. Bullshit.
Ja. Okay. Ich kann dazu sagen, wir haben lange versucht, den auch hier einzuladen, weil ich genau diese Fragen dem Regisseur auch gern selbst gestellt hätte. Hat trotz vieler Telefonate und Mails nicht geklappt. Von daher so selber schuld, wenn es hier nur Kritik gibt an dem Film.
Ich glaube, da oben ist auch noch ein Raum oder vielleicht für später.
Genau.
Ich habe noch eine Nachfrage zu heute gesagt. Es ist ein historisches Ereignis, so, wir haben beide Dokumente nicht historisches Ereignis sozusagen beschäftigt. Und ja, es ist ein Spielfilm, aber was ich dann nicht ganz verstehe bei dem historischen Ereignis, und gerade auch bei dem Moment, die du geschrieben hast, warum dann die falsche Aussage drin sind. Also warum man dann wenigstens, auch wenn es ein Spielfilm ist, historisch nicht korrekt arbeiten kann. Also der Film spielt ja, der Fokus ging ja bei mehreren Tagen, nur an diesem einen Tag. Und ich finde persönlich, also auch mit einem krassesten Ernst, also dem, dass die Perspektive der Betroffenen fast gänzlich zu kurz und grausam darstellt. Aber diese eine Sequenz, wo sozusagen die einzige Familie, die dargestellt wird, der auch arbeitet, wo sie sozusagen auch eine ganz schwere Schwäche bekommt, indem sie dann halt nicht sagt, irgendwie zu ihrem Bruder, wenn die Zigeuner noch weg sind, dann hört es alles auf und dann ist sozusagen halt vorbei, wo sozusagen sie also noch sozusagen das in den Umweg kommt, wo historisch klar ist, dass dann an dem Tag, wo dieser Film spielt, sozusagen die Tage davor, auf ihr Haus schon angegriffen wurde und dort Nazis schon bis in die 60 Jahre gekommen sind, sozusagen sie dann noch so einen Dialog in den Umweg bekommt. Das verstehe ich halt nicht als jemand, der sich irgendwie auch, wie er sagt, ewig damit beschäftigt hat.
Ja. Darf ich direkt dazu was sagen? Ich verstehe. Gleichzeitig muss ich ein bisschen da in Schutz nehmen. Denn sehr viele, also man darf nicht unterschätzen, wie sehr Menschen verdrängen können. Und es haben sehr, sehr viele der vietnamesischen Vertragsarbeiter im Haus wirklich getan. Also so, das basiert wirklich auf, basiert wirklich leider auf Ereignissen. Sehr viele haben bis zum letzten Tag, wo es komplett eskaliert ist, noch geglaubt, es würde nur um sogenannte Zigeuner gehen. Und sobald die weg sind, wird sich alles beruhigen. Das haben viele aus diesen von den Vertragsarbeitern geglaubt. Ob man das jetzt als Stimme der Vietnamesen, als einzige Stimme der Vietnamesen inszenieren soll, damit behauptet, dass alle das gedacht haben. Das ist eine ganz andere Geschichte. Aber deswegen auch, es gab Leute, natürlich, es gibt noch Leute bis heute, die das denken. Ja. Und deswegen ist das ganze Ding wirklich komplex. Und deswegen lade ich auch gerne ein, man kann ja später im privaten Gespräch nochmal darüber sprechen, so, aber ja.
Genau. Ich hätte noch eine letzte Frage von mir, so, bevor Fragen nochmal aus dem Publikum gerne kommen. Und zwar würde ich gerne nochmal kurz das Thema NSU ansprechen. Das ist ja ein Schwerpunkt auf dem Kongress, denn das Thema NSU ist zwar noch nicht aufgearbeitet vollständig, wird aber schon filmisch bearbeitet. Und zwar dreht die ARD zurzeit, also die Dreharbeiten laufen dort, einen Dreiteiler, der eben die Geschichte des NSU erzählt. Der soll 2016 ausgestrahlt werden. Was da jetzt die Handlung konkret sein wird, habe ich jetzt leider noch nicht rausfinden können, kommt aber. Außerdem produziert die Filmproduktion Konstantin Film gerade einen Kinofilm auf Basis des Buches Heimatschutz, der Staat und die Mordserie des NSU von Stefan Haus und Dirk Labs. Das ist ein Zitat aus dem Pressetext zu dem Film. Die Autoren rekonstruieren die atemlose Jagd nach den drei Neonazis und geben Einblick in den Kampf des Bundesamtes für Verfassungsschutz gegen den rechten Terror. Das ist der Pressetext zu der Produktion.
Das erscheint mir nicht historisch. Dazu
muss man sagen, dass die gleiche Filmproduktion mit Stefan Aust schon den Film Bader-Meinhof-Komplex produziert hat, den die Bild-Zeitung als rauschende Action-Orgie produziert hat. Ja, also die Befürchtung ist, dass wir einen Bader-Meinhof-Komplex mit Nazitätern diesmal bekommen. Jetzt ist die Frage an euch so, wenn ihr was zu diesem Film sagen wollt, gerne, aber auch gern zu der ARD-Produktion, die da geplant ist. Ist es zu früh, sich jetzt auf so einer Ebene schon an das Thema ranzuwagen? So, erste Frage. Und zweite Frage, können solche Filme einen Beitrag zur Aufarbeitung leisten? So? Oder sagt ihr, gerade dieser Kinofilm mit Stefan Aust, so, den sollte man bleiben lassen, alles, denn damit tut man niemand einen Gefallen?
Ist jetzt ein bisschen schwierig, ungemachte Filme zu sprechen, finde ich. Also prinzipiell, das habe ich ja eben schon gesagt, finde ich es immer schwierig, wenn man historische Personen sozusagen in so eine Schauspieler, also wenn das in einem Spielfilm erzählt wird und das dann einfach mal konkret werden muss, das ist so weiß ich nicht, dann muss das Ganze auch noch eine Dramaturgie kriegen, damit es als Spielfilm funktioniert. Ich mag das nicht besonders. Da gibt es gute und bessere Lösungen davon, aber meine ist es jetzt nicht. Ansonsten würde ich sagen, natürlich ist es gut, wenn so viele wie möglich Filme, Theaterstücke oder sonst was zum Thema NSU entstehen. Ja.
Also. Auch wenn es eine Action-Movie ist.
Also okay. Von mir aus, auch wenn es, ich weiß es nicht, aber es braucht verschiedene Perspektiven.
Ja. Okay.
Das ist, glaube ich, wirklich wichtig. Und das ist auch das Problem, was sich nicht verkauft, sozusagen, dass nach manchen Perspektiven, das ist das, was die hier parallel auch gerade diskutieren, im Zusammenhang mit dem geplanten Tribunal zum NSU-Prozess, dass sie sagen, die nennen es migrantisches Wissen, aber dass sie nach wie vor sagen, die Opfer und die Betroffenen werden zu wenig gehört und werden nicht ernst genommen. Und dass das nicht geht, dass es diese Seite der Geschichte einfach erzählt werden muss und dass aus diesen Opfern Personen werden müssen und Menschen, also dass sie aus dieser Anonymität rauskommen und dass man ihr nicht mehr Dasein auch als Lücke empfindet.
Also ich kann mich einfach hundertprozentig da anschließen. Das ist da, ich bin Künstler und ich sage, jeder hat das Recht, über NSU etwas zu machen. Und hier sind wir, und ich glaube, was das Problem bei Rostocklichen Haaren und bei Hoyerswerda auch so ist, es ist nicht sofort passiert, es ist erst Jahrzehnte später. Es kann natürlich sein, dass dieser Film natürlich noch eine komplett andere Gegenbewegung natürlich hervorrufen wird. Wenn der wirklich furchtbar sein sollte, dann werden ganz viele Leute dann kommen, okay, gut, dann machen wir es eben halt anders. Das kann natürlich, wir können es nicht wissen, ich kann nicht in die Zukunft schauen. Die sollen es machen, aber es soll nicht das Einzige bleiben.
Okay. Ja? Damit von mir schon mal vielen Dank halt, dass ihr euch auf den Weg nach Leipzig gemacht habt und vielen Dank für die Diskussion.
Wir hörten die Veranstaltung Filmische und künstlerische Auseinandersetzungen mit Gedenken und Erinnerungen an rechte Morde und Gewalttaten, Chancen und Widersprüche. Die fand statt am 12. September in der Galerie KOB in Leipzig im Rahmen des Gedenkkongress 2015 NSU-Gedenken im Kontext bisheriger Gedenk- und Erinnerungspolitik nichtstaatliche Gruppen an rechte Morde und Gewalttaten.